Also für mich ist diese Parallele, dieses Bild, was ich so habe von einem Independent-Singer-Songwriter, der mit einer Gitarre und einer Stimme sehr viel aussagen kann und sehr viel Emotionen irgendwie hervorbringen kann. Das ist für mich eigentlich das Pendant zu dem, was Schubert eben vor 200 Jahren gemacht hat mit einem Klavier und einer Stimme.
Das Thema Pop. Neue Alben anders hören. Ein Podcast von SWR 2.
Es geht einfach ziemlich oft schief. Das Beste aus beiden Welten, das ist oft das marktschreierische Versprechen, wenn Popmusiker sich an die Klassik heranwanzen oder klassische Orchester Popmusik spielen. Crossover. Für mich ist das nicht selten ein rotes Tuch, ein Uah. Nämlich eben nicht das Beste, sondern die oberflächlichsten Merkmale aus beiden Welten grob aufeinander geklatscht, so lange mit dem Hammer draufgekloppt, bis ein Frankenstein von Musik entsteht. Beweisstück A, die Musikgruppe Rondo Veneziano. Musik angelehnt an venezianischen Barock. Und dazu halt ein Schlagzeug. Okay. Beweisstück B, Geigerin Vanessa May. Kategorie Faszination Autounfall. Schlechter Crossover, das ist die eine Seite. Gleichzeitig ist diese Teilung in E und U in ernste und Unterhaltungsmusik, die im 20. Jahrhundert irgendwann salonfähig geworden ist, ja auch total willkürlich. Letztlich sind beide Genres derselben Ursuppe entsprungen. Und komplexe Harmonien, Rhythmen, Strukturen und Virtuosität, Elemente, die man spontan eher in der Klassik zu Hause sieht, gibt's auch schon lange in der Popmusik. Auf der anderen Seite versuchen klassische Musiker immer wieder aus dem vermeintlich strengen Klassikbetrieb auszubrechen und herauszufinden, wie gut passen Pop und Klassik zusammen. Darum geht's in diesem SWR2-Podcast, das Thema Pop, neue Alben anders hören, Klassik und Pop, Traumpaar oder Trauerfall. Mein Name ist Jakob Bauer und darüber gesprochen habe ich mit zwei Musikern, die gerade ihr erstes gemeinsames Album veröffentlicht haben, der klassisch ausgebildete Pianist Kai Schumacher und der Folk-Pop-Sänger Gisbert zu Kniphausen. Auf ihrem Album »Lass irre Hunde heulen« haben die beiden sich 10 Lieder von Franz Schubert vorgenommen, darunter »Gute Nacht«. Das kennt man bisher eher so, hier in einer Version mit dem Sänger Christoph Prégardien.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.
Und daraus haben die beiden dann das hier gemacht.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von Ehe.
Nach meinem Abi habe ich dann Klavier studiert in Essen an der Folkwang und habe immer parallel aber auch eben in Bands gespielt und habe diese beiden musikalischen Welten so ziemlich separiert eigentlich die ersten Jahre, weil ich auch nie so einen Zugang gefunden habe, wie ich beides zusammenkriegen könnte, ohne dass es jetzt irgendwie so ein bisschen sehr Klischee-Crossover-mäßig wird.
Kai Schumacher.
Und die Lieder von Schubert fand ich immer total reizvoll, spannend. Einfach diese Melodien, die da dahinter stecken, die, so, die teilweise einfach wirklich so, so episch sind, aber auch so simpel auf eine andere Art und Weise wieder. Und was mich aber nie so richtig gekickt hat, waren eben die klassischen Liedinterpretationen. Also wenn da vorne irgendwie ein Tenor steht und mit einer Hand am Flügel lehnt und dann vor sich hin knödelt, das war immer irgendwie, ja, auf eine gewisse Art und Weise schön, aber auch immer mir zu theatralisch und viel zu artifiziell. Und deswegen dachte ich, ja, wenn das irgendwie ein deutschsprachiger Singer-Songwriter mal probieren sollte, dann wäre das Gisbert. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und ja, hatte Glück, dass er gesagt hat, jo.
Was soll ich länger weilen, dass man mich trieb hinaus? Lass die irren Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Die Liebe liebt das Wandern,
Natürlich findet bei Gisbert und Kai eine Verpoppung statt. Gisbert ist ja kein klassisch ausgebildeter Sänger. Klassischer Gesang folgt dem Ideal eines reinen Klangs. Perfekt soll es klingen, rund, voluminös. Der Sänger ist der Vermittler von dem, was der Komponist sagen soll, nimmt also eher eine Rolle ein. Popmusik dagegen verspricht Echtheit, Authentizität. Und Gisbert klingt halt nach Gisbert und als ob das alles genau aus seinem tiefsten Herzen kommen würde. Dadurch bekommen Schuberts Lieder einen neuen Dreh, weil Gisbert zu Kniphausen schreit und jammert und wunderschön traurig und übermütig singt. Was sowieso in diesen Liedern an Pathos und Weltschmerz angelegt ist, wird durch den persönlichen Zugang von Kniphausen nochmal verstärkt. Kai Schumacher.
Wie glaubwürdig kann denn ein Theaterschauspieler irgendwie die Rolle eines Mörders zum Beispiel einnehmen? Also er kann ihn natürlich irgendwie total gut spielen, aber trotzdem ist es kein Mörder und man weiß in dem Moment, der hat keinen Menschen umgebracht, aber er spielt das einfach gerade gut. Ne? Und natürlich kann auf so eine Art und Weise kann auch ein Kunstliedsänger Schubert-Lieder sehr ergreifend und tiefschürfend irgendwie singen. Aber so diese Unmittelbarkeit, so dieses Direkte, das liegt halt bei mir immer hinter diesem Theatervorhang so ein bisschen versteckt. Also auch wenn es jetzt so ein bisschen blasphemisch klingt, aber für mich sind eben diese Interpretationen, die wir machen, treffen viel mehr irgendwie mein kleines Musikerherz als das, was ich irgendwie aus dem Kunstgesang kenne.
Du bist die Ruhe der Friede mit, die Sehnsucht du und was ich still.
Dass das so gut funktioniert, liegt natürlich auch daran, dass ein Gisbert zu Kniphausen, der bisher kaum Kontakt zu klassischer Musik hatte, sich trotzdem in diesen 200 Jahre alten Liedern musikalisch und textlich ziemlich gut wiederfindet.
Faszination für die schönen Melodien und Harmoniewechsel und auch eine Faszination für diesen unbändigen Weltschmerz und diese Sehnsucht, die da, also dieses riesengroße Pathos, was da drin steckt. Was ich ja irgendwie ganz geil finde, weil man sich da so schön reinfallen lassen kann.
Aber ist Gisbert jetzt ein alter Romantiker oder steckt da eben doch auch was Gegenwärtiges drin?
So richtig zeitgeistig finde ich die Lieder nicht, weil sie alle so zeitlos sind irgendwie. Also sie passen irgendwie in ihrer geschwollenen, pathetischen, sehnsüchtigen Art perfekt in Schuberts Zeit, aber auch sehr gut in unsere Zeit, also zumindest in manche Lebensverhältnisse. Also ich habe mich in manchen Liedthemen da schon sehr wiedergefunden, zum Beispiel im Wegweiser oder so. Da werden universelle menschliche Gefühlsregungen behandelt, die eigentlich hier über die letzten 200-300 Jahre irgendwie konstant aktuell sind.
Bleib den anderen Schmerz aus Brust, voll sei dies Herz von deiner Lust.
Themen, die auch heute noch in jedem zweiten Popsong präsent sind. Liebe und Liebeskummer, Schmerz und Tod und Leid. Und plötzlich trennt diese 3-Minuten-Lieder von vor 200 Jahren gar nicht mehr so viel von dem, was ein romantisch angehauchter Pop-Barde wie Gisbert zu Kniphausen heute auch macht, halt Liebeslieder singen.
Also für mich ist diese Parallele, dieses Bild, was ich so habe von einem Independent-Singer-Songwriter, der mit einer Gitarre und einer Stimme sehr viel aussagen kann und sehr viel Emotionen irgendwie hervorbringen kann, das ist für mich eigentlich das Pendant zu dem, was Schubert eben vor 200 Jahren gemacht hat mit einem Klavier und einer Stimme.
Und zack ist die Frage nicht mehr, passen Pop und Klassik zusammen, sondern war nicht das, was wir heute als klassische Musik bezeichnen, manchmal sowieso auch Pop?
Also da denkt man natürlich auch, oder ich denke wieder in Klischees irgendwie und stelle mir da den Schubert vor, wie er abends nicht mehr ganz nüchtern am Klavier hockt, in irgendeinem schönen Salon in Wien und 10 seiner Freunde sind um ihn rum und die haben einfach eine gute Zeit und die machen zusammen Musik und das ist irgendwie sowas Ehrliches und sowas Schönes, warum wir irgendwie auch angefangen haben, Musik zu machen einfach, weil es das ist, was irgendwie in uns drin ist und irgendwie raus möchte und da braucht es auch nicht unbedingt eine riesengroße Theater- oder Konzerthausbühne, sondern das ist irgendwie so dieser Kern Und da sehe ich eben wahnsinnig viel Parallelen zwischen dem, was Schubert gemacht hat und das, was eben Künstler wie Gisbert heute machen oder auch internationale Künstler, sagen wir mal, wie Damien Rice oder Tom Waits oder Nick Cave. Also da finde ich eben ganz viel in Schuberts Musik beziehungsweise umgekehrt wieder.
Aber natürlich sind Pop und Klassik nicht das Gleiche. Kai Schumacher, der sich um die Arrangements gekümmert hat, hat auch bewusst vereinfacht, bei der Rhythmik und der Harmonik zum Beispiel. Im Stück Der Wegweiser aus dem Liedzyklus Winterreise hört man das gleich im Vorspiel. Wo Schubert noch Tempoveränderungen und kleine Pausen setzt, eliminiert Schumacher diese Form der Komplexität. Wir hören die Einleitungen, einmal in einer klassischen Version, einmal in der Version von Schumacher.
Speziell beim Wegweiser ist es vielleicht eher dieser Gedanke gewesen von, diese Maschine rollt unaufhörlich weiter irgendwie. Also man wandert da umher und kreist irgendwie um sich selbst und weiß nicht genau, in welche Richtung man jetzt eigentlich laufen soll. Und da fand ich eben so dieses fast motorische, was unser Arrangement jetzt hat, eigentlich ganz passend, weil es geht im Grunde durchgängig in 16. Noten, was da im Klavier passiert, und bricht deswegen ja total mit dem Original.
Durch verschneite Felsenhöhen suche mir versteckte Stege. Durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsenhöhen, durch Felsenhöhen.
Klar ist das so poppiger, aber eben mit Hintergedanken. Entstanden aus der wirklichen Auseinandersetzung mit der Vorlage. Eben nicht nur dieses, so jetzt spielen wir mal diesen Klassikschlager und packen noch ein Schlagzeug dazu.
Ich habe für Gisbert für die meisten Lieder so Jazz-Lead-Sheets gemacht, also im Grunde einfach nur Text und Akkordsymbole drüber, dass er halt relativ einfach und intuitiv irgendwie an der Gitarre rumprobieren kann. Und dadurch habe ich natürlich auch wieder so ein bisschen anders auf die Harmoniefolgen geguckt, die da bei Schubert passieren, und bin weggegangen von genau diesen rhythmischen Feinheiten hin zu irgendwie Blöcken, G-Moll, S-Dur, C-Moll, D-Dur zum Beispiel. Oh, das sind ja irgendwie vier Akkorde, die in ungefähr jedem dritten Popsong vorkommen. Und dann kriegst du auch nochmal einen anderen Blick irgendwie da drauf. Ist ja auch wieder dieser blöde Satz, ein Song ist nur dann gut, wenn du irgendwie im Lagerfeuer auf einer Gitarre spielen kannst. Und so ein bisschen haben wir dann auch die Schubert-Songs runtergebrochen in so einem ersten Arbeitsprozess.
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt. In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Steg der Wanderer.
Natürlich hat der Pop auch Stilmittel hervorgebracht, die bei einem Schubert einfach noch nicht in der musikalischen Welt waren, aber auf diesem Album trotzdem ihren Platz finden. Zum Beispiel der gute, alte, befreiende Schrei in Der Doppelgänger.
Wenn ich sein Antlitz sehe, denn der Mond, der zeigt mir meine eigene Gestalt. Du Doppelgänger!
Gerade bei dem Song, ich meine, das ist ja so eine merkwürdige Figur, die da besungen wird, der total verzweifelt irgendwie nachts auf der Straße vor dem Haus an der Häuserwand lehnt, wo seine Liebste mal gewohnt hat irgendwann, die aber schon längst die Stadt verlassen hat. Und also der ist ja schon richtig hinüber. Ich habe mir da eigentlich einen ziemlich verrückten Typen vorgestellt und dachte, der muss doch irgendwann auch mal anfangen zu schreien. Also der kann doch nicht einfach nur da lehnen und ganz kontrolliert seine Verse rezitieren. Da würde ich schon sagen, dass der klassische Gesang da vielleicht manchmal was verpasst, ja. dass sie vielleicht da mal ausbrechen sollten aus der Kontrolle.
Aber Pop und Klassik gegeneinander auszuspielen, zu sagen, das eine ist besser, darum geht's Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher auf keinen Fall.
Mir geht's darum, Gemeinsamkeiten zu finden in der Musik. Ich sehe die Musik ja nicht in zwei gegensätzlichen Polen, E-Musik und U-Musik, sondern alles hat irgendwie seinen gemeinsamen Ursprung und seine Verbindungen. Und dieser sogenannte Crossover ist, finde ich, immer dann relevant, wenn er so diese roten Fäden aufzeigt, die die verschiedenen Welten verbindet.
Als ich angefangen habe, über diesen Podcast nachzudenken, habe ich mich auch genau das gefragt. Was sind die roten Fäden, die Pop und Klassik verbinden? Und eine Kategorie haben wir ja jetzt schon ausführlich besprochen, wenn Popmusiker Klassik im weitesten Sinne des Wortes covern. Ein weiteres prominentes Beispiel dafür ist Klaus Nomi. Obwohl der mit einer hohen Countertenorstimme gesungen hat, war er durch und durch ein bunter Popvogel. Seine Version der Arie What Power Art Thou von Henry Purcell ist zum Popphänomen geworden. Nomi hat die Arie in Cold Song umbenannt und mit 80er-Synthis untermalt. Bei seiner letzten Tournee war klar, dass Nomi bald sterben würde. Körperlich geschwächt stand er da auf der Bühne, den Tod schon in den Augen, die unheilbare Krankheit AIDS in sich drin und er sang diesen Cold Song. Authentischer wird's halt nicht mehr. Eine andere Kategorie ist für mich, wenn Harmoniefolgen aus der Klassik zum selbstverständlichen Baustein der Popmusik geworden sind. Prominentestes Beispiel der Bach-Helbel-Kanon. Die Akkordfolge in diesem Kanon, die ist die Basis für unzählige Popsongs. Hier zum Beispiel bei den Bee Gees Spicks and Specks. Where is the sun? Kategorie Nummer 3, Instrumentation. Da geht es darum, dass Instrumente, die aus dem klassischen Kontext bekannt sind, für Popmusik eingesetzt werden. Geige und Oboe, Flöte und Kontrabass sind ja auch mega präsent in der Popmusik, eigentlich schon seit den Beatles und den Beach Boys. Und es hat sich da auch ein eigenes Genre gebildet, das nennt sich Chamber Pop, also Kammerpop. Und das versucht diese Ästhetik eines Kammerorchesters, das virtuose Gesetzte präzise in die Popwelt zu hieven. Hier der norwegische Künstler Alexander von Mehren mit einer Live-Version mit Streichquartett von seinem Song Aller Retour. Instrumentation zählt für mich auch die Stimme, denn es gibt auch klassisch ausgebildete Stimmen im Pop-Bereich, die dann aber halt Popmelodien singen. Zum Beispiel Tarja Turunen, die mit ihrer Sopranstimme viel zum Erfolg der, Achtung, Symphonic Metal Band Nightwish beigetragen hat. Und dann noch Kategorie 4, wenn Popmusik und Klassik wirklich verschmelzen und dadurch eine neue Ästhetik entsteht. Wobei der Begriff Klassik, wenn man es ganz korrekt musikwissenschaftlich nimmt, der bezeichnet eigentlich nur die Zeit zwischen ca. 1730 und 1830 mit den Protagonisten der Wiener Klassik Haydn, Mozart, Beethoven. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Klassik aber so etwas wie die gesamte westliche Kunstmusik seit dem 15., 16. Jahrhundert und zwar bis heute. Und heute, da heißt das dann neue Musik und das kann so klingen. Schaut man sich auf der anderen Seite die Popmusik an, da war die große Errungenschaft ja erstmal die Einfachheit und die Zugänglichkeit für alle. Das war so erst im 20. Jahrhundert möglich, durch die Entstehung der Massenmedien von der Shellac-Platte bis zum Streaming heute. Aber viele Popmusiker haben früh angefangen zu experimentieren, sich von der ganz einfachen Form, der ganz einfachen Harmonie und Melodie zu lösen. Und bewusst oder unbewusst haben sich die zeitgenössische Kunstmusik des 20. Jahrhunderts und die Popmusik immer wieder sehr stark angenähert. Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte, an dem man hier nicht vorbeikommt, ist die britische Band Radiohead. Angefangen haben die als Britrock-Band mit experimentellem Einschlag in den 90ern. Aber der Gitarrist Johnny Greenwood hat sich schon sehr früh mit neuer Musik beschäftigt. Er war zum Beispiel ein großer Fan von Olivier Messiaen, ein französischer Komponist, der das Instrument Ante Martineau bekannt gemacht hat. Das klingt so ähnlich wie ein Theremin, dieser schwebende, gespenstische Klang. Und Radiohead setzen die Ante Martineau immer wieder in ihrer Musik ein. Allein bei der Nutzung dieses Instruments und seiner Ästhetik bleibt es nicht bei Radiohead. Auf ihrem Album Kid A von 2000 lösen die Briten die herkömmlichen Popstrukturen auf. Sie sind plötzlich fast näher dran an der zeitgenössischen Kunstmusik als an der Popmusik. Strophe, Refrain, Schemata existieren nicht mehr. Stattdessen durchkomponierte Elektronikstudien mit einer bearbeiteten Stimme, die zum eigenen Instrument wird. Radiohead bleiben aber Popstars, füllen Arenen, spielen auf der Mainstage beim riesigen Glastonbury Festival. Wahrscheinlich spielt hier dann wieder die Authentizität mit rein, denn trotz aufgelöster Songstrukturen ist hier immer noch tonnenweise Emotion dahinter, die die Band vor allem live rauslässt. Später wenden sich Radiohead wieder poppigeren Strukturen zu, aber kunstmusikalische Elemente bleiben immer dabei. Ihr Song Weird Fishes Apache referenziert schon im Titel eine klassische Spieltechnik, nämlich die Apache. Der Song beginnt mit einem Gitarrenlauf, einem Arpeggio, also einem Akkord, bei dem die einzelnen Töne nacheinander angeschlagen werden. Immer mehr Stimmen kommen dazu, bewegen sich gegenläufig zur ursprünglichen Melodie. Eigentlich eine Art Fugenstruktur, kontrapunktisch. Mehrere Melodien bewegen sich gleichberechtigt nebeneinander her. Aber der Drang vom Pop zum großen Gefühl bleibt erhalten. Auch immer hört, Virtuosität in den Strukturen und auch in der Beherrschung der Instrumente gibt's natürlich auch im Pop. Noch extremer wird das bei so genannten Math-Bands, also mathematischen Bands, wie der Math-Metal-Band The Dillinger Escape Plan. Versucht mal hier den Rhythmus mitzuzählen oder die Melodien im Kopf zu behalten. We won't be spared of the honor, the honor. Ein auf eine andere Art extremes Beispiel ist für mich die Band Talk Talk. Die haben in den 80ern angefangen mit klassischem Synthie-Pop. Diesen Song kennt wahrscheinlich jeder. Aber der Kopf der Band, Mark Hollis, hat sich nie in dieser überzuckerten 80er-Szene wohlgefühlt. Relativ schnell verlassen Talk Talk die ausgetretenen Pfade, werden experimenteller und legen schließlich 1988 mit The Spirit of Eden eine radikale Kehrtwende hin. Statt fetter Popproduktion wird die Stille das wichtigste Element im Schaffen von Talk Talk und von Mark Hollis. Die Stille, die erst ein paar Jahrzehnte zuvor der Komponist John Cage mit seinen 4,5 Minuten Stille 4:33 zum musikalischen Element erklärt hatte. Das letzte Album der Band Laughing Stock von 1991 beginnt sogar mit 20 Sekunden Stille, nur ein ganz leises Verstärkerbrummen ist zu hören, gefolgt von einem offenen Akkord und Streichern, die Melodien in unbekannte Richtungen loslaufen lassen. Experimentelle Ansätze ziehen sich durch das komplette Spätwerk von Tok Tok. Auf allen Ebenen, auch wenn der Pop immer noch durchspitzt, immer wieder eine wunderschöne Melodie zu hören ist. Aber wir haben eben auch die fetten, gemeinen, schwer zu ertragenden Clusterklänge, die in der Kunstmusik des 20. Jahrhunderts auch stark en vogue sind. Und die Stimme von Mark Hollis entfernt sich von beiden Extremen, sowohl vom Pop als auch vom klassischen Gesang, indem sie einfach fast verschwindet. Super interessant ist auch, wie diese Alben entstanden sind. Monatelang hat sich Mark Hollis in einer Kirche quasi eingeschlossen und immer wieder neue Musiker eingeladen, tonnenweise Material improvisiert und aus diesem Material am Ende Songs komponiert. Ganz runtergebrochen gesagt, er hat einzelne Teile der Jam Sessions einfach aneinander geschnitten. Also es gab gar nicht mehr diese Lead-Idee von vornherein. Und vom klassischen Pop-Lead entfernt sich Hollis dann auch immer mehr. Auf seinem letzten musikalischen Output, seinem Soloalbum von 1998, gibt es Stücke, bei denen ein tonales Zentrum, auf das sich alles andere bezieht, in Teilen kaum mehr zu erkennen ist, wie bei den Avantgardisten des frühen 20. Jahrhunderts. Und dann eben doch wieder das Pop-Element, das folgt. Drei Akkorde, ein Frauenchor, der immer wieder eine einsame Zeile wiederholt, ein klarer Rhythmus. Für mich ist das Spätwerk von Tok Tok ein wirklich beeindruckendes Beispiel dafür, wie nahe sich Kunstmusik und Popmusik kommen können, ohne dass es nach billigem Abklatsch klingt, ohne dass die Qualitäten eines der Genres verloren gehen, Komplexität und Tiefe und Handwerkskunst und Emotion und Authentizität. Das Beste aus beiden Welten, hier ist es wirklich vereint. Und das ist es auch, um wieder auf die beiden zurückzukommen, was die Musik von Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher auf deren gemeinsamen Schubert-Album Lass irre Hunde heulen ausmacht. Und das muss man streng trennen von den einfachen Versuchen mit schnell zusammengeklatschten Pop-Klassik-Crossover aller. Das Orchester spielt jetzt mal We Will Rock You, Geld zu machen. Nochmal Kai Schumacher, der auch sagt, er sei sich bewusst, dass Crossover-Ansätze in der Klassik gerne mal nach hinten losgehen.
Ja, ich tue mir ja immer noch ein bisschen schwer mit diesem Crossover-Begriff. Also in der Wahrnehmung ist er für mich tatsächlich immer mit so ein bisschen Projekten, die so einen materiellen Hintergrund von großen Plattenfirmen haben, verknüpft. Und da hat man ja auch irgendwie so in der Klassikwelt in den letzten Jahren gesehen, da ist ja auch schon eine Tendenz dazu da, dass man versucht, sich irgendwie so einer jüngeren Publikumsschar zu öffnen, aber blöderweise halt eben nicht am popkulturellen Zeitgeist sitzt, sondern immer noch denkt, wenn man irgendwie das Schlechteste aus beiden Welten zusammenbringt, wird dann, also Minus mal Minus gibt Plus, das ist so ein bisschen der Gedanke, glaube ich, bei manchen. Und ja, also die Tendenz ist schon da definitiv, dass es irgendwie, es versucht wird, Grenzen zu sprengen und irgendwie Klassik ohne Grenzen, und dann gibt es irgendwie 800 Nominierungen für den Klassik ohne Grenzen Opus und sowas. Und ja, das ist alles irgendwie so ein bisschen so eine komische Scheinwelt, und man will irgendwas gut machen oder will irgendwas anders machen, man traut sich aber dann vielleicht auch nicht, den finalen Schritt so zu gehen, und geht dann doch irgendwie auf Nummer sicher und so.
Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann.
Klassik und Pop, Traumpaar oder Trauerfall? Das war die Frage dieses SWR2-Podcasts, das Thema Pop, neue Alben anders hören. Und die Antwort ist für mich am Ende dieser Sendung eigentlich relativ klar: Traumpaar. Man muss dazu auch gar nicht sagen, ich mache jetzt Crossover. Ein Mark Hollis von Talk Talk hat sich öffentlich nie groß positioniert, wurde eigentlich immer nur im Pop-Kontext gesehen und hat trotzdem so viele Verbindungen zur klassischen Kunstmusik und einige der besten Alben des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Auf der anderen Seite sind auch ganz bewusst an die Klassik angelehnte Projekte wie die von Kai Schumacher und Gisbert zu Knyphausen ungemein gewinnbringend. Wenn sich da wirklich jemand Gedanken gemacht hat, wo die Verbindungslinien sind, was 200 Jahre alte Musik mit unserer Gegenwart zu tun hat, wo Pop und Klassik die gleiche Sprache sprechen. Aber wie seht ihr das? Pop und Klassik ist gleich Crossover-Quatsch? Oder habt ihr noch weitere Beispiele, Songs oder Alben, bei denen die Grenzen verschwimmen und etwas Tolles Neues entsteht? Dann schreibt's uns an dasthemapop@swr.de. Vielen Dank für heute fürs Zuhören. Mein Name ist Jakob Bauer. Bis dahin, ciao.
Und die Hunde knurren.